Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
Agnieszka Walorska.
Was gab's Neues letzte Woche?
Eine ganze Menge. Und allen voran natürlich wieder Entwicklung in dem AI-Bereich. Und da knüpfen wir direkt an die vergangenen Woche und sprechen über das, was OpenAI so Neues gab rund um Videogenerierung, also Sora, dann aber auch Voice Cloning, Bildbearbeitung und Training von eigenen Modellen.
Ja, und welche Probleme Google damit so hat, da sind nämlich Sachen rausgekommen und ein paar Artikel dazu, dass tatsächlich das Training auf YouTube-Videos unter anderem basiert. Da hatten wir ja auch schon mal von berichtet, von Mia Murati, CTO von OpenAI, und ein längerer Artikel über diesen ganzen Datenkomplex dahinter, wo überhaupt all diese AI-Companies ihre Trainingdaten so herbekommen.
Und ja, bei den unterschiedlichen Sprachmodellen, da kamen einige Unternehmen ja auch nochmal in Erscheinung. Unter anderem hat Apple ihr Modell Realm veröffentlicht. Und weitere interessante Modelle, die jetzt nicht aus den klassischen Big Tech-Umfeldern kommen, ist zum Beispiel Command R Plus von Cohere und auch aus dem Open-Source-Bereich Databrick hat was rausgebracht. Und auch bei Anthropic gab es Neuigkeiten, kein neues Sprachmodell, aber neue Möglichkeit, ein Sprachmodell zu hacken.
Und Google hat auch eine ziemlich überraschende News rausgegeben oder vielmehr ein Gerücht durchgesickert, dass jetzt im ersten Schritt in Großbritannien für AI-Search ein Zahlmodell eingeführt werden soll. Das wäre eine ziemliche Umkehr von dem ganzen Setup, wie Google bisher so funktioniert. Und hier diskutieren wir den Zusammenhang von Google und dem Geschäftsmodell von Search und den Kosten von AI.
Aber das ist nicht das Einzige bei Google, ne? Da kündigt sich ja auch überraschend eine Akquisition an.
Mal schauen. Bisher als Gerücht, die Aktie von HubSpot hat es ein bisschen bewegt. Da gibt es eben Übernahmegerüchte, ob Google dort in Verhandlungen mit HubSpot steht, was das so im Wettbewerbsumfeld bedeuten könnte. Und wenn wir schon bei Google sind, im weitesten Sinne ehemals Google, Marissa Mayer war vergangene Woche ziemlich viel in den Schlagzeilen aufgrund einer neuen App, die sie selbst gelauncht hat. Und ja, was da so der Zusammenhang mit ihren Product Development Skills sein könnte, da gab es viele Diskussionen.
Und bei Yahoo, was ja wieder von Marissa Mayer abgeleitet ist, gab es ja auch Neuigkeiten. Man wundert sich immer wieder, dass Yahoo immer noch existiert. Auf jeden Fall haben sie leider meine Lieblings-App gekauft, beziehungsweise nur die Technologie dahinter, Artifact. Und ja. Genau, da.
Der gesamte Zusammenhang von News und Algorithmen und ja, welche Prominenz überhaupt News noch haben künftig und aktuell. Ein weiteres Beispiel dafür.
Und Amazon müsste man in dieser Folge ja auch noch erwähnen. Und zwar ging es ja viel um ihre Just Walk Out Technologie, die sich als weniger technologisch rausgestellt hat, als das bisher behauptet wurde. Und ein weiteres Beispiel dafür, dass AI häufiger mal für Anonymous Indian steht und nicht für Artificial Intelligence.
Ja, und neben Amazon war vergangene Woche natürlich auch Tesla in den Schlagzeilen. Da gab es ziemlich enttäuschende Ergebnisse, aber nicht nur von Tesla, sondern auch von BYD. Wir geben einen Überblick, was die Gesamtentwicklung eigentlich des Elektromobilitätsmarktes angeht, ob das wirklich jetzt ein Downturn ist oder ob das an anderen Gründen liegt. Und ja, auch ein paar Ankündigungen, was bei Tesla demnächst rauskommen soll. Stichwort Robotaxis.
Aha, ja. Ja, und noch eine News, die irgendwie ist ein ganz anderen Bereich, aber super spannend.
Ja, Bereich Hacking und Open Source und ja, wie stark Trillionen-Dollar-Industrien eigentlich auf der Arbeit von ein, zwei Personen, die irgendwo Indiana zum Beispiel sitzen und ein Open Source Project maintain, wie stark das gesamte weltökonomische System von so wenigen Leuten abhängig ist und was das mit Hacking zu tun hat. Ja, das ist der Strauß an Themen dieser Woche, ziemlich voll. Bevor wir jetzt aber einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge automatisch in eurem Stream eures Podcast-Players. Ja, OpenAI und Training. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Da war ja so ein Interview von Mia Murati rausgekommen. Und sie wurde gefragt, wie läuft eigentlich so das Training ab, ne? Also seid ihr...
Für Sora, ne? Das ging ja vor allem um Sora, um die also Sora nochmal zur Erinnerung. Das ist das Produkt von OpenAI, das die fantastischen KI-generierten Bilder herausgebracht hat. Videos, nicht Bilder, ja, genau. Mhm.
Tatsächlich ganze Szenen dort entwickelt werden, super faszinierend, der breiten Öffentlichkeit noch nicht zugänglich, wie auch ein anderes Release von OpenAI, kommen wir auch noch gleich zu. Und ja, da wurde sie eben auch gefragt, basieren die Trainingsdaten denn auf YouTube-Videos? Und das Video teilen wir gerne nochmal in Shownotes. Da hat sie ein bisschen zerknautschtes Gesicht gemacht und die Antwort war jetzt nicht ganz so souverän. Sie hat halt gesagt, ja, weiß sie jetzt nicht genau. Und es war ziemlich klar, dass sie es eigentlich schon weiß, aber es natürlich nicht sagen darf. Und was sie nicht sagen durfte, das ist jetzt vergangene Woche natürlich rausgekommen. So geht das dann halt immer im News-Cycle. An einem Tag kam ein Artikel, in dem die New York Times berichtete, dass Google es für illegal hält, wenn YouTube verwendet wird, um andere Modelle zu trainieren, also diese Daten. Da schließen sich aber viele Fragestellungen an, weil überhaupt sich die Frage stellt, wenn YouTube-Videos verwendet werden, stellt das dann eine Verletzung der Content-Rechte und der Intellectual Property-Rechte eigentlich der Ersteller dieser Videos wiederum dar? Da gibt es viele Fragezeichen drumherum.
Keine Ahnung, was die für eine schöne Geschäftsbedingung bei YouTube sich ausgedacht haben. Da kann ich mir vorstellen, dass Google trotzdem die Rechte hätte, aber nicht unbedingt externe, ja.
Das ist tatsächlich wohl aber so ein bisschen fraglich, was dort alles dann abgedeckt ist. Aber was dann am nächsten Tag herauskam, war etwas, was definitiv nicht durch die Nutzungsrechte gedeckt ist. Und zwar auch in der New York Times dann Artikel, dass tatsächlich, große Überraschung, OpenAI YouTube-Videos verwendet hat. Also im ersten Schritt die transkribiert hat mit Whisper. Also und diese Textdaten dann wiederum verwendet hat, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Und ja, das gibt die Antwort, weswegen die CTO von OpenAI so ein zerknautschtes Gesicht auf die Frage von der Wall Street Journal Reporterin vor ein paar Wochen gemacht hatte. Also ist vollkommen klar, diese Daten werden dort verwendet. Und ich bin gespannt, wie jetzt Google darauf reagieren wird, weil es gibt natürlich schon viele Verfahren, die grundsätzlich laufen. Also von Medienunternehmen natürlich gegen diese ganzen AI-Companies, die ihr Fair Share irgendwie daran haben wollen. Ob das jetzt Verlage sind, da laufen mehrere Klagen. Aber auch jetzt grundsätzlich
Künstler.
Künstler, genau, was dort so hintersteckt, Autoren, also you name it, alle, die irgendwo Inhalte generiert haben. Und da ist dann auch ein längerer Artikel erschienen, der diesen ganzen Data-Komplex dahinter, hinter diesen Trainingsdaten durchleuchtet hat und sich angeschaut hat. Vielleicht kannst du dich auch an die Seite Photobucket erinnern. Mhm. Also das war so.
Gab's mal.
Ja, genau. So ein bisschen, man ordnet es so ein bisschen in Zeiten von Flickr und bevor natürlich dann Instagram und lauter solche Sachen aufkamen. Also quasi noch eine Webseite, wo man dann so Bilder hochladen und teilen konnte. Photobucket existiert ähnlich wie Yahoo, kommen wir auch noch zu, auch noch. Und scheint jetzt ein Geschäftsmodell gefunden zu haben.
Flickr gehört sogar zu Yahoo, oder? Gehört nicht Flickr sogar auch zu Yahoo? Naja, keine Ahnung. Irgendwie so die ganzen seltsamen Dinge gehören irgendwie zu Yahoo.
Ja, alle Sachen, die mal ja großen Fame hatten und dann von Yahoo gekauft wurden und danach hat man nichts mehr davon gehört. Das ist so ein sich durchziehender roter Faden. Aber Photobucket verlangt tatsächlich und verkauft das auch 5 Cent bis zu $1 pro Foto für Training. Also wenn jetzt AI-Companies eben diese Bilder benötigen, das ist das Geschäftsmodell dahinter und ja, beim Video etwa $1 pro Video. Das ist natürlich eine ganz nette Monetarisierung von den Daten, die dahinter liegen. Und dieser Artikel, den verlinken wir natürlich auch gerne bei Reuters, der da ziemlich in die Tiefe geht, wie diese Monetarisierung dann von diesen ganzen Daten Tools dann so läuft. Wir hatten das natürlich auch schon gestreift, dieses ganze Thema jetzt im Zuge des Börsengangs von Reddit, die ja auch 50 Millionen durch das Bereitstellen von Trainingsdaten eben verdienen und das ja als so ein bisschen die Fantasie aufzeigen, dass das selbst Reddit, wenn sie jetzt nicht ein wirklich profitables Werbegeschäftsmodell haben, so als zentrale AI-Training-Company, dann doch eine große Zukunft haben könnten. Also das ist jetzt diese ganze Diskussion darum, wie lange man diese Daten tatsächlich benötigt. Das stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage. Also wenn ich die jetzt verwende, um meine Modelle zu trainieren, wie häufig brauche ich das? Also es ist wirklich ein kontinuierlicher Revenue-Stream, die dann so ein Reddit damit aufbauen kann? Oder habe ich, wenn ich mein Modell damit dann trainiert habe, eigentlich das mehr oder weniger erschöpft? Das stellt sich für mich halt auch so ein bisschen die Frage.
Naja, also so das, für das Grundtraining brauchst du das dann irgendwann mal nicht. Aber natürlich, wenn du deine Knowledge Base irgendwie aktuell halten willst, dann willst du ja immer neue Texte ja da drin haben. Und zwar nicht nur aus der faktischen Perspektive, ne, dass du ja, sagen wir mal, neue Informationen dort drin haben willst, sondern die Sprache verändert sich ja auch. Es kommen neue Ausdrücke dazu. Das heißt, das wird jetzt nicht irgendwann mal komplett abgeschlossen, das Thema, ne? Sondern du wirst es ja auch immer weiter trainieren. Aber vermutlich die Intensität und die Anzahl der Daten, die dann in der Zukunft dafür nötig werden, wird ja verringert sein.
Ja, also von daher, wie nachhaltig dann dieses Modell als das zukünftige Geschäftsmodell von Reddit ist, sei mal noch dahingestellt.
Also als einziges Geschäftsmodell zu haben, wird wahrscheinlich jetzt nicht die hohe Börsenbewertung dann irgendwann mal rechtfertigen.
Sicherlich nicht. Aber es gab natürlich dann viele Diskussionen darum, ne? Wenn Google sich hinstellt und sagt, okay, wenn jetzt OpenAI YouTube-Videos verwendet, um seine Modelle zu trainieren, dann ist es illegal. Aber natürlich könnte man den Spieß auch umdrehen und sagen, das, was Google natürlich gemacht hat über viele, viele Jahre, also eigentlich seit dem Beginn von Google, das Internet zu scrapen, um damit die eigene Suchmaschine zu trainieren, könnte man genauso argumentieren. Also es sind ja nicht direkt die Daten, die jetzt von OpenAI dann verwendet werden, um irgendwas zu generieren. Also nicht eins zu eins, sondern das ist ja nur die Trainingsdaten. Und da könnte man ja genauso sagen, inwiefern ist das ein Unterschied zu dem, was Google als Grundlage von seinem Geschäftsmodell genommen hat, das Internet zu scrapen und darauf dann den Suchalgorithmus zu trainieren.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man als Jurist in diesem oder Juristin in diesem Bereich gerade spannende Zeit erlebt. Weil ja. Ich denke, dass viele der Entscheidungen, die jetzt da in dieser Hinsicht getroffen werden, auch die Zukunft von generativen KI auch prägen werden, ja, weil keine Ahnung, wird Google jetzt klagen? Werden sie versuchen, irgendwie so eine einstweilige Verfügung gegen Sora zu erwirken, wenn sich dann rausstellt, okay, da sind ja Google-Videos als essentieller Bestandteil der Trainingsdaten da reingeflossen? Was wären dann die Konsequenzen? Ich meine, ja, das wird sich alles hinziehen. Ich weiß nicht, wie groß die Rechtsabteilung von OpenAI mittlerweile geworden ist, weil die ja parallel so auf einigen Fronten ja zu kämpfen haben. Let's see.
Ja, und was würde es für Google bedeuten, wenn sie halt klagen? Weil dann sie wahrscheinlich auch darlegen müssen, also wo kriegen sie denn halt ihre Trainingdaten her? Natürlich hat Google selber ein riesiges, aufgrund dieser ganzen Plattform, die Google hat, natürlich ein großes Spektrum von eigenen Daten. Da war auch vergangene Woche dann rausgekommen, dass sie 22 wohlgemerkt ihre Terms and Conditions geändert haben und da solche Sachen reingeslippt haben, wie dass natürlich auch die ganzen Sachen, die du in der Google Cloud machst, auch fürs Training von ihren Modellen für AI-Anwendungen verwendet werden können. Also die Dokumente, die du dort anlegst, das ist in den Terms and Conditions unterdessen reflektiert. Also das zeigt so ein bisschen, dass ja diese Terms and Conditions natürlich auch lebende Dokumente sozusagen sind und hier ständig erweitert werden. Und teilweise natürlich von den Nutzerrechten, das ist ja tatsächlich haarsträubend, was im Intellectual Property Bereich zum Teil der Fall ist, wenn du jetzt ein Künstler bist oder Schriftsteller, dass in diesen Verträgen zum Teil drinsteht, dass auch über die Erde hinaus, über andere Planeten und hin und her. Also quasi schon die Zukunft, wenn die Science-Fiction-Autoren dort arbeiten, die wahrscheinlich auch bemüht wurden, um diese Terms and Conditions oder die Verträge zu schreiben, dass in Perpetuity für irgendwelche Aliens irgendwann auch diese Daten nutzen könnten und die Rechte dann trotzdem monetarisierbar sind zum Rechtehalter, ja.
Aber gut, bei OpenAI war ja nicht die Videos das Einzige und auch wenn die anderen Themen sicherlich ja auch mit Rechten zu tun haben. Und auch ein neues Modell oder vielleicht oder neues Modus, könnte man eigentlich sagen, der immer noch nicht veröffentlicht ist und auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile nicht veröffentlicht wird. Aber OpenAI konnte schon demonstrieren, wie sie aus 15 Sekunden einer beliebigen Stimme, die komplette Stimme quasi nachgenerieren konnten. Und zwar in mehreren Sprachen. Also es gibt ja schon seit einer Weile Startups in diesem Bereich. Ich glaube, das erste habe ich auch schon vor 4, 5, 6 Jahren mal getestet. Die hießen Lyrebird, die sind dann irgendwo aufgegangen. Das war natürlich damals bei weitem nicht in dieser Qualität und du musstest mehrere Sätze aufsprechen, damit du überhaupt irgendwelche Qualität halt reinbekommst, aber jetzt mit 15 Sekunden und diese Konfidenz da rauszubekommen, also es lohnt sich wirklich, die Beispiele anzuschauen. Das ist schon, ja, sollte das veröffentlicht werden und zugänglich sein, wird die Täuschung mit Sprache, ja, gang und gäbe. Ja? Also es gab ja jetzt schon Beispiele in den vergangenen Jahren, die durch die Presse gegangen sind, wo bestimmte Gelder veruntreut wurden, weil die Stimme so klang wie die zum Beispiel des Chefs, woraufhin der Mitarbeiter eben hohe Summen von Geld an irgendwelche seltsamen Konten überwiesen hat. Und man soll jetzt auch darüber nachdenken, dass einige der Banken auch noch sowas wie Stimmidentifikation zum Beispiel haben, dass sollte man ja dringend abschalten, weil die Stimmidentifikation wird einfach so einfach zu täuschen sein. Mhm. Das hat ja auch eine Journalistin ja auch mal in einem Video demonstriert, wie sie ihre eigene Stimme geklont hat und man dann mit dieser Stimme die Bankauthentifizierung gemacht hat und wie einfach das ging, ohne irgendwelche Rückfragen. Ja. Also von daher verstehe ich natürlich, dass OpenAI das im Moment ja auch nicht veröffentlicht und auf der anderen Seite die Tatsache, dass diese Technologie schon in dieser Qualität existiert. Ich denke, da kann OpenAI sich da zurückhalten, wie sie wollen. Und es wird andere geben, die das im Zweifel veröffentlichen und auch in einer nahezu gleichen Qualität.
Hm. Gibt's ja auch schon 11 Labs zum Beispiel, ein Startup von ehemaligen Google-Mitarbeitern in Großbritannien, die das schon sehr gut machen. Da hatten wir auch schon mehrfach drüber berichtet. Und dieses Voice-Cloning wurde auch unter anderem eingesetzt bei Robocalls, die ein Fake Joe Biden dann zum Beispiel getätigt hatte. Also eben, das sind all diese Probleme, die sich daran aus ergeben. Manipulation im politischen System, Vorspielen von Personen, die du nicht bist, mit den Konsequenzen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ein Enkeltrick 2.0, ja, also man muss eigentlich bei jedem Telefonat und jeder Stimme, die man hört, künftig sich fragen, ist es wirklich die echte Person, auch wenn sie sich absolut echt anhört und mit den Trainingsdaten, die von uns beiden hier allein schon vorliegen, das ist natürlich noch viel einfacher, aber wer hat nicht im Public Space irgendwie ein Segment von 15 Sekunden oder du machst halt irgendwelche Anrufe und verwickelst Leute in Gespräch und hast damit 15 Sekunden von Gesprächsmaterial, was du dann zum Klon der Stimme verwenden kannst. Also das ist natürlich ein großes Sicherheitsrisiko.
Ja. Gab es in letzter Zeit auch Situationen, wo Entführungen vorgetäuscht wurden zum Beispiel und dann die Stimme der entführten Person da zum Beispiel abgespielt wurde, ne? Und da in so einer Situation ist es auch sowieso schwierig, nochmal kritisch zu hinterfragen, kann das jetzt wirklich die Person sein? Und da manchmal reicht es auch ein Sprachklon, der gar nicht so perfekt nachgeahmt ist, weil durch diese Situation auch so ein Stress erzeugt wird und da es dann ja auch noch ein Telefonat ist, kann die Stimme sowieso noch ein bisschen verzerrt sein. Also von daher, ja, das wird echt Konsequenzen haben und eigentlich müsste man empfehlen, wirklich in jedem Gespräch mit jemandem mal irgendwelche Fragen zu stellen, die öffentlich nicht beantwortet werden können, also die nur diese Person quasi beantworten kann und wo kein Public Knowledge sozusagen involviert ist.
Eigentlich brauchst du so eine AI, deinen persönlichen Assistenten, der vorgelagert ist, der erstmal das Screening übernimmt mit so geheimen Parametern, die du hinterlegst, die nur diese Person beantworten kann. Und erst dann wird diese Person zu dir durchgestellt oder ein Anruf. Ja, das könnte dann so Next Level sein von ja Counteracting, Social Engineering und lauter solchen Aspekten.
Ja, und noch ein weiteres Thema bei OpenAI, aber auch noch nicht veröffentlicht. Zumindest ich habe noch keinen Zugang dazu, habe ich nämlich ausprobiert. Und zwar geht die Bearbeitung von Bildern in ChatGPT mit DALL-E so ein bisschen in die Richtung von Fireflies, also das, was Adobe hat. Das heißt, dass du nicht nur das Bild generieren kannst, sondern dass du dann ja auch einzelne Bestandteile des Bildes auswählen kannst, um da bestimmte Teile zu regenerieren, sodass du dann wirklich so ein smartes Editierungsverfahren in ChatGPT ja auch vornehmen kannst. Also auch da passiert einiges. Und was ich auch ziemlich interessant fand, das Thema Custom Model Training Program. Und zwar geht OpenAI sehr stark auch in diese Richtung, mit einzelnen Unternehmen zu kooperieren, um spezialisierte Sprachmodelle in einer bestimmten Fachdomäne halt rauszubringen. Hier haben sie mit dem Unternehmen Harvey, ich glaube, die sind auch dort investiert, an einem Sprachmodell in dem juristischen Bereich gearbeitet. Und da sieht man ja auch sehr stark dieses Thema, was wir auch letzte Woche besprochen haben. So ein bisschen dieses Ecosystem-Play. Also, dass es nicht nur darum geht, natürlich die Sprachmodelle zu entwickeln, sondern sehr stark darum, mit den Unternehmen zu partnern, um in den jeweiligen Bereichen spezialisierte Modelle entweder zu feintunen oder einfach so in die Anwendung bringen, dass die diese spezialisierten Cases quasi lösen.
Das ist besonders wichtig, weil du ja gerade erwähnt hattest, Harvey und auch so juristische Themen. Da gab's ein Beispiel aus New York, die einen eigenen Chatbot, also die Stadt New York, einen eigenen Chatbot released hat, der eben so unterstützen soll, auch zu Rechtsaspekten und natürlich genau das demonstriert hat, was das Problem ist von probabilistischen Geschichten und worauf diese Modelle natürlich basieren, dass er gut klingende, aber falsche Empfehlungen gegeben hat zu einer ganzen Reihe von Rechtsthemen. Und das ist so ein bisschen natürlich der Kontext, der da drin steckt, verlinken wir auch gerne einen Artikel zu, was dann natürlich auch so die Risiken sind von Einsatz von diesen Modellen.
Und wo wir bei den Modellen sind, da gab es Neuigkeiten bei weitem nicht nur von OpenAI, sondern wir haben ja auch schon in den einigen der letzten Folgen darüber berichtet, was jetzt so bei Apple vor sich geht. Und Apple hat jetzt tatsächlich ein neues Modell rausgebracht, der heißt ReElm, also Reference Resolution as Language Modeling. Und ja, wie alle angeblich so leistungsfähiger sein als GPT-4 und so weiter und so weiter. Und das Interessante aber vor allem an diesem Modell ist, dass es ein relativ kleines Modell ist und soll ja auch tatsächlich auf dem iPhone im Zweifel zur Anwendung kommen und in Siri eben integriert werden, um diese ja zeitgemäß zu machen, könnte man sagen. Mhm. Wobei ich mich bei Siri auch wirklich frage, ist es überhaupt gut, unter diesem Namen es weiter zu versuchen? Weil ich glaube, viele Leute so ein bisschen bei Siri abgemeldet sind und da schon so eine gewisse Skepsis herrscht, ja, hinsichtlich dessen, was dieses Produkt halt noch leisten kann.
Ja, da sind wir natürlich gespannt, was Apple dann im Sommer oder im Herbst dort ankündigt. Dieses große AI-Event, was Cook ja schon dort vorangekündigt hat. Und diese Diskussion darum, da hatten wir ja auch vergangene Woche schon, ne, dass Apple da ja auch mit Google anscheinend spricht bezüglich der Verwendung von Gemini. Aber Gemini, da kam auch vergangene Woche die Analyse raus, dass es eben zum Beispiel auf Android-Phones nicht laufen wird, weil es, was den Arbeitsspeicher angeht, viel zu umfangreich ist. Und das wird wahrscheinlich beim iPhone jetzt auch nicht anders aussehen. Muss man gucken. Und da gibt es ja unterschiedliche Varianten dann auch von Gemini. Aber
Gemma, glaube ich, heißen sie. Die haben ja auch so ein Ding schon rausgebracht, die speziell für mobile Endgeräte erstellt wurde. Ja. So ein kleineres Modell. Ja.
Und parallel ist dann auch noch durchgesickert, dass Apple aber nicht nur mit Google spricht, was jetzt das AI-Modell angeht für die Verwendung, sondern auch in China mit Baidu ist wohl durchgesickert. Und das liegt ja auch auf der Hand, weil China ein großer Markt ist für die Apple-Smartphones und ja, China bekannterweise nicht so auf guten Fuß mit Google und seinen Produkten steht. Also von daher würde Gemini auf den chinesischen iPhones sicherlich nicht laufen, sondern höchstwahrscheinlich dann, so zumindest die Diskussion, hier dann entsprechendes Modell von Baidu.
Ja, damit könnte sich Apple wieder so ein bisschen in die Günste der Chinesen ja einkaufen, weil die haben ja natürlich auch schon das eine oder andere Problem auf dem chinesischen Markt.
Absolut.
Ja. Aber das sind ja nicht nur die großen Unternehmen, die Neuigkeiten in diesem Bereich melden, sondern auch ein paar kleinere, die auch durchaus interessant sind. Also zum Beispiel Command R Plus von dem Unternehmen Cohere. Ich weiß nicht, ob du von denen auch schon mal gehört hast.
Ja, Cohere gehört ja schon so zu der Top-Liga von diesen ganzen AI-Startups, die da so unterwegs sind. Ja.
Die haben ja natürlich auch so einige Millionen, glaube ich, schon eingesammelt, 270. Jetzt sammeln sie gerade eine neue Runde, die soll 500 Millionen bis 1 Milliarde wert sein. Also die Runde,
halbe
nicht
Milliarde.
Das Unternehmen.
Halbe bis 1 Milliarde.
Ja, halbe bis eine, was habe ich gesagt?
Halbe Million.
Also nee, 500 Millionen.
Das kriegen die Anwälte für den Vertrag.
Genau, mindestens. Und die fokussieren sich ja von Anfang an eben auch auf das Thema RAGs, also Retrieval Augmented Generation, was ein sehr, sehr wichtiges Verfahren ist, gerade wenn man in den Unternehmen unterwegs sein möchte und die Halluzination verringern will. Weil da wird nicht einfach nur ein Sprachmodell trainiert, sondern es gibt ja quasi eine Wissensbasis dahinter. Und die Informationen, die ja als Antworten aus dem Sprachmodell gegeben werden, die basieren auf dieser Wissensbasis und nicht nur auf allgemeinen Trainingsdaten. Und also nur so das Kleinste davon kann man sich so vorstellen, wie jetzt so die GPT, die Custom-GPTs, die man sich bauen kann, wo man dahinter ein PDF als Custom-Knowledge-Base halt hochlädt. Das ist sozusagen so die Mindestanforderung. Die funktioniert ja auch nicht immer so super. Aber hier sprechen wir natürlich von Wissensdatenbanken in Unternehmen zum Beispiel, die dort eingespielt werden. Und genau, das neueste Modell, das sie jetzt rausgebracht haben, soll ja auch wieder super leistungsstark, super performant sein. Und das Wichtige daran ist wirklich, diese Halluzinationen zu verringern, um tatsächlich gute und zuverlässige Aussagen zu treffen. Deswegen gerade dieses Verfahren so relevant für Unternehmen, für ihre interne Wissenssysteme, Wissensmanagement, für alles Mögliche, was man sich in diesem Unternehmenskontext vorstellen kann, wo die Übermittlung von korrekten Informationen einen hohen Wert hat und nicht einfach nur eine sprachliche Ausformulierung.
Ja, aber das ist nicht das einzige Startup, was in diesem Umfeld vergangene Woche ziemlich Schlagzeilen gemacht hat. Ein anderes, Databricks, die sind ja als Startup auch schon recht bekannt, machen, wenn man es knapp zusammenfasst, so Server-Management-Geschichten. Aber haben jetzt auch ein eigenes LLM vorgestellt. Und zwar eins, was sämtliche oder fast alle der Open-Source-Modelle, die jetzt so auf dem Markt sind, in den Benchmarks schlägt. Also besser wohl als das aktuelle Mistral und auch Llama 2 von Meta. Und das Besondere ist, das haben sie geschafft mit einem Budget von $10 Millionen. Also das ist ja schon wirklich einfach, ja, das, was normalerweise die anderen Teams wahrscheinlich in der Kaffeeküche allein ausgegeben haben während des Trainings, weil solche Modelle wie das Llama von Meta, das hat ja mehrere 100 Millionen gekostet oder vielleicht sogar Milliarden, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall extreme Summen, dass jetzt hier ein Startup in der Lage ist, für 10 Millionen ein Modell zu bauen, was die anderen sogar outperformt. Und das finde ich sehr interessant vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklung, die wir immer wieder diskutieren. inwiefern dieses ganze AI-Game einmal, was den Wettbewerb angeht und die ja, Verteidigbarkeit auch von bestimmten Entwicklungen, also auf welcher Ebene die stattfinden. Finden die jetzt auf dieser Modellebene statt? Sind die jetzt auf dem Application Layer? Also wo kannst du wirklich einen Mode, also einen verteidigbaren Burggraben aufbauen? Und bisher ist ja eine starke Hypothese, dass eigentlich das nur so ein Big Tech Game ist, weil natürlich diese Kosten so hoch sind, überhaupt so ein Grundlagenmodell irgendwie zu erstellen. Aber solche Beispiele wie Data Bricks zeigen jetzt auf, dass das nicht wirklich eine Foregone Conclusion, also eine schon bestätigte Annahme ist, sondern dass natürlich mit Innovationen, die sich hier weiterentwickeln, auch die Möglichkeit bestehen könnte, dass das nicht wirklich ein verteidigbarer Burggraben ist. Und sich dann mehr so die Frage stellt, auch diese ganze Wettbewerbsdynamik, die wir vergangene Woche auch diskutiert haben, also Stichwort des Übernahme des Teams von Inflection, die jetzt zu Microsoft gewandert sind, und ist es halt wirklich nur ein Big Tech Game, weil sich die anderen nicht leisten können, sich dann halt so die Frage stellt, wo ist dann wirklich der Wettbewerbsvorteil dann auch von den Big Techs? Also ist es dann weniger das Betreiben und Trainieren dieser Modelle? Betreiben ist auch noch ein großer Faktor.
Betreiben schon, ja. Ja, eben.
Weil da fallen aktuell so etwa 90% der Kosten an. Das posten wir auch einen Link zu einem Artikel, der das mal so ein bisschen analysiert. Also das heißt, das Erstellen und das erste Training gar nicht mehr so der zentrale Faktor ist, sondern die Inferenz danach, weswegen es dort natürlich auch viel Innovationen gibt von Chips, die jetzt speziell dafür wiederum entwickelt werden. Aber natürlich auch der Reach zur existierenden Kundenbasis. Und das könnte wahrscheinlich der ja mit entscheidende Faktor sein, weswegen die Big Techs hier ja, die Nase vorne haben und gar nicht so stark dann zwangsläufig nur das Modell selber.
Nee. Und gerade die ganzen Punkte, die du erwähnt hast, in dem Zusammenhang, also für ein großes Unternehmen, ja, also wenn du jetzt ein Open-Source-Modell nimmst, dann heißt es, du musst es ja selbst implementieren, selbst betreiben, selbst hosten, selbst pflegen. Das sind viele Unternehmen, für die das ja nicht das täglich Brot ist. Einfach zu viel Komplexität. Und das ist für die einfacher, sich in ein Ökosystem einzukaufen, das bei denen ohnehin bereits existiert, ne, wie wir ja letzte Woche besprochen haben. Und das ist dann meistens halt eben Google oder Microsoft oder halt im Zweifel halt Amazon durch AWS.
Absolut.
Und in dem Verfahren, weil eben auch bei Open Source wie auch bei den nicht Open Source Modellen spielt natürlich die Sicherheit eine große Rolle, und es wird immer wieder diskutiert, welche Outputs denn diese Modelle dann tatsächlich bringen. Und da haben die Macher und Macherinnen von Anthropic ein neues Hackverfahren identifiziert. Das ist besonders auch deswegen spannend, weil dieses Verfahren erst jetzt sich als Problem dargestellt hat, wo die Kontextfenster deutlich größer geworden sind. Also Kontextfenster heißt, wie viel Informationen kann ein Modell auf einmal verarbeiten? Und das waren am Anfang recht kurze Texte. Also falls du dich erinnerst oder das mal genutzt hast, da konnte man zum Teil nicht mal einen längeren Artikel in ChatGPT reinpacken und sich zusammenfassen, weil der schon zu lang war. Und mittlerweile kann man da hunderte von Seiten
ganze Bücher
arbeiten. Ganze Bücher, ja. Gerade bei Anthropic, die ja quasi die ersten waren, die diese großen Kontextfenster ermöglicht haben. Und damit hängt dieses Verfahren Many-Shot-Jailbreak, mit dem man gerade solche Modelle mit großen Kontextfenster dazu bringen kann, Informationen rauszugeben oder Empfehlungen rauszugeben, die man eigentlich nicht haben will. Wie zum Beispiel, also ein Beispiel dafür wäre, ich möchte eine Bombe bauen. Das ist normalerweise etwas, was die Sprachmodelle dir nicht rausgeben werden, aus guten Gründen. Aber wenn du das Modell vorher mit Instruktionen spammst, die auch in diesem illegalen Bereich sich befinden, also ich möchte eine Waffe bauen, hier ist die Anleitung. Ich möchte das machen, hier ist die Anleitung. Wenn du ganz viele solche Angaben machst und dann diese Frage stellst, dann nimmt das Modell basierend darauf an, dass das okay ist, und gibt dir diese Antwort. Mhm. Und ne, immer wieder, das habe ich schon irgendwann mal gesagt, aber was ich halt faszinierend finde, dass dieses Hacking bei solchen Sprachmodellen halt nicht technologisch de facto ist, sondern sprachlich. Also das heißt, du hackst die Modelle mit einer smarten Verwendung von Sprache, Logik und Zusammenhängen und nicht mit deinen technischen Skills. Das ist noch, finde ich, einfach relativ neu, beziehungsweise geht ja auch so ein bisschen mehr in diese Richtung Social Engineering, ne? So wie du die Menschen hackst, so hackst du ja auch am Ende die Sprachmodelle, die vielleicht den Menschen ähnlicher agieren als die IT-Systeme, die wir bisher so hatten.
Aber das Interessante an dieser ganzen Entwicklung und auch den sich darum entfaltenden Diskussionen ist ja auch, was sind denn tatsächlich die Risiken von AI? Und da jetzt diese Beispiele, die dann immer gebracht werden, oh, ich möchte eine Bombe bauen und dann sagt mir die AI, wie das geht. Ja, big news for you. Wenn du das in Google eingibst, kommst du auch auf Seiten, die dir das erklären. Also es wird natürlich...
Nur ein Beispiel,
ja. Ja, genau. Aber es werden hier halt plakativ häufig solche Szenarien immer herangezogen, die natürlich für alle, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, erstmal schockierend klingen, die aber für Leute, die wirklich eine Bombe bauen, längst anders zu lösen sind. Also ist das wirklich der Hauptgefahrenvektor, den jetzt AI hier eröffnet? Oder sind die Gefahren eben ganz andere, also ähnlich wie wir es vorher besprochen hatten, mit Vorspielen von anderen Personen und zig anderen Aspekten, mit Überfluten von Falschinformationen, mit, wie jetzt vergangene Woche rausgekommen ist, dass China sehr aktiv ist, auch die Wahlen in Großbritannien tatsächlich in den letzten Wahlen schon fleißig eingegriffen hat, verlinken wir auch gerne. Also Wahlen hier von State Actors mit der Firepower, die jetzt AI dann liefern kann, eben zu beeinflussen und hier viele Spam-Accounts zu generieren, ob das nicht der eigentlich viel gefährlichere Faktor ist, als jetzt, oh, ich baue eine Bombe. Also das ist so ein bisschen ja verzerrt wahrscheinlich in der plakativen Berichterstattung, die darüber auch stattfindet. AI ist aber sicherlich auch eine Bombe für eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen, die rundherum so existieren. Und das machte nochmal eine News vergangene Woche deutlich, und zwar ein Ankündigung oder ein Gerücht eines bezahlten AI-Searches, den Google jetzt in Großbritannien ausprobieren möchte. Also sprich, wenn ich jetzt bestimmte AI-Features in meiner Suche mitverwenden möchte, muss ich mir einen Account erstellen und der ist tatsächlich auch zahlungspflichtig. Und das steht im Widerspruch zu einer ganzen Reihe von Aspekten. Also A, dem Aspekt, dass Google ja in sämtlichen Produkten erstmal Geld über Werbung verdient. Und ja, natürlich im Business-Kontext hier auch bestimmte Monetarisierungen anbietet, aber jetzt für den Endkonsumer eigentlich die Produkte werbebasiert nutzbar sind. Und das hat natürlich auch einen klaren Hintergrund, dass häufig die Monetarisierung über Werbung etwas einfacher ist. Und ja, hier, dass die Leute dann dafür erstmal Geld zahlen und vor allem Geld zahlen, ohne es vorher wirklich nutzen zu können, ausprobieren zu können, das ist für mich mit großen Fragezeichen verbunden. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, Microsoft bietet ja auch in Bing einen integrierten AI-Search an und der ist halt kostenlos. Also der Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass, wie wir es gerade schon beschrieben haben, jetzt von Training der Modelle mal abgesehen, aber das Betreiben, also die Inferenz, die dann läuft, um jetzt eine Abfrage aus AI dann irgendwie auszuspucken, das natürlich viel teurer ist, als bisher so ein Google-Search gewesen ist. Das ist der eine Faktor. Also für jede Abfrage gehen die Kosten hier dramatisch nach oben. Parallel stellt sich auch noch die Frage, wenn ich jetzt direkte Antworten bekomme, statt einfach nur Links und Ads, die ich dort rein platzieren kann, wie gut lassen sich meine Suchergebnisse monetarisieren? Also hier besteht eben für Google das Problem, dass sie aus zweierlei Richtungen in die Zange genommen werden. Einerseits, dass eben die Kosten nach oben gehen, andererseits die Einnahmen nach unten. Und das gleichzeitig. Und das ist genau die Schwierigkeit, in der Google auch so steckt, was viele auch vermuten, natürlich dahinter steckte, dass sie, obwohl sie dieses ganze Transformer-Modell oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für Google gearbeitet haben, ja eigentlich erst entwickelt haben, da das aber nicht als erster wirklich zum Produkt gebracht haben, weil sie natürlich Gefahr laufen, ihr Kerngeschäftsmodell zu zerschießen. Und jetzt, nachdem OpenAI und Co. und die ganzen anderen Player dort natürlich mit rausgekommen sind, Perplexity AI geht ja auch in die Richtung, eigentlich einen Search zu bauen, der AI-basiert ist, jetzt natürlich die Schwierigkeit für Google extrem ist. Also sie können jetzt eigentlich nur noch versuchen, ihr eigenes Geschäftsmodell irgendwie zu zerschießen und parallel Neues zu finden, was jetzt, glaube ich, dieser Vorstoß so ein bisschen zeigen soll. Aber wenn sie halt versuchen, das zu verhindern, klassisches Innovators-Dilemma, dann machen es halt andere. Und die anderen sind bisher eben kräftig finanziert. Erstmal müssen sie noch kein Geld verdienen. Also so ein Microsoft, die jetzt da kräftig Geld reinbuttern, um das in ihre eigenen Produkte zu integrieren und den Check für OpenAI auszustellen. Aber das ist natürlich extrem schwierig für das Geschäftsmodell von Google, wenn die 90 Milliarden im Jahr mit Werbung verdienen, mit Paid Ads, und das jetzt eben zerschossen wird, weil natürlich AI-Search so ein bisschen anders funktioniert, sowohl von der Kosten- als von der Einnahmenseite. Da ist Google schon in einer recht schwierigen Situation, in der sie hier so stecken.
Da muss ich aber gerade bei dem Thema, ich habe letztens Perplexity für Suche nach bestimmten Sachen genutzt und das hat so crazy halluziniert und so seltsame Quellen ausgegeben, die damit so gar nichts zu tun hatten, dass ich dann dachte, ah ja, und das war jetzt gerade, wo ich auch über die Pläne von Google gelesen habe, wo ich dachte, okay, Google, das Thema ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Mhm. Also macht euch daran, weil ich denke, dass die Kombination natürlich von dem Skill, was Google schon in dem Suchbereich halt hat, mit dem Sprachmodell-Thema halt on top. Wenn sie das machen, dann haben sie natürlich viel bessere Chancen. Und das ist wahrscheinlich auch so mit der Grund, warum in so einem Interview der Gründer von Perplexity eigentlich Google die besseren Chancen zugesprochen hat, dieses AI-Game zu gewinnen gegen Microsoft und OpenAI.
Naja, also klar, hat Google allein von den ganzen Leuten, die sie dort anstellen können, von den finanziellen Ressourcen, die sie haben. Da hat ja auch in dem Buch, was du empfohlen hattest, von Fei-Fei Li, die hat ja auch davon berichtet. Ja, also da kann natürlich jeder AI-Wissenschaftler nur von träumen, mit was für Ressourcen so ein Unternehmen dann natürlich ausgestattet ist. Aber jetzt von der Geschäftsmodellperspektive und auch was den Aktienkurs angeht, wenn du ein Modell hast, was super hoch profitabel ist, wie eben Search, dann können alle Weiterentwicklungen, die jetzt dort anstehen, die mit höheren Kosten verbunden sind, deine Durchschnittsmarge halt nach unten ziehen, was dann eben schlecht ist für die Kursentwicklung. Selbst wenn du dort noch die besten Karten hast, früher oder später dort als Sieger hervorzugehen. Die Frage ist, mit welcher Profitabilität? Und mittelfristig dürfte sich das erstmal negativ dann auswirken. Und da stellt sich dann natürlich so die Frage, ja, Zukunft für Google und Alphabet vielmehr, Aktienkurs, wie schnell wird sich das dort bemerkbar machen? Also wie schnell ist auch dieser...
Und wie lange, ne? Und wie lange gerade bei so börsennotierten Unternehmen so stark von Quartalszahlen ja geprägt und angetrieben sind? Also das heißt, wie lange gibt man sich dann ja auch im Zweifel Zeit zu sagen, okay, das wird erstmal eine Zeit lang nicht ganz so ideal, was den Aktienkurs angeht, laufen. Aber wir arbeiten an etwas Langfristigen, ja? Also ich meine, Meta hat ja diesen Game gespielt und haben mit dem ganzen Thema rund um Metaversum erstmal ordentlich einbüßen müssen. Die haben sich aber davon ja extrem erholt, ne?
Ja, ich finde es auch interessant, wie individuell das dann wiederum für die unterschiedlichen Unternehmen ist. Also wir laufen ja häufig Gefahr, dann irgendwie so Big Techs über einen Kamm zu scheren und halt zu sagen, guck mal, hier irgendwie Cloud und dieses ganze Hosting-Thema ist halt ein super attraktives Business und treibt den Kurs. Aber ich habe kürzlich da was Interessantes drüber gelesen, weil, und das ergibt absolut Sinn, wenn du dir irgendwie Amazon anschaust mit AWS, die da dort natürlich einer der großen Player sind, die werden hauptsächlich über die Performance ihres Cloud-Business gemessen. Und das macht ja natürlich auch Sinn, weil wenn ein großer Teil deines restlichen Business ist, irgendwie Retail zu betreiben, wo deine Marge ziemlich dünn ist, dann ist natürlich der zusätzliche Profit, den du mit jedem extra Dollar AWS verdienen kannst, natürlich ein sehr großer. Damit ein starker Hebel für deine Kursentwicklung. Wenn du dir im Vergleich aber dazu Google anschaust, die mit Werbung am Gelddrucken sind, wo sie eine extrem hohe Marge drauf haben, dann ist potenziell deren Cloud-Business eher ein Anker auf deren durchschnittlicher Profitmarge. Also von daher die Entwicklung, natürlich muss Google auch Cloud anbieten und diese ganzen Services, aber man muss wahrscheinlich die Unternehmen schon sehr differenziert betrachten, ob dann der Fortschritt im Cloud-Business eher ein Beschleuniger der Durchschnittsmarge ist oder ein Verlangsamer der Durchschnittsmarge. Und da sind die Unternehmen dann doch ziemlich anders aufgestellt. Also das fand ich nochmal eine interessante Differenzierung, die man sich dort wirklich durch den Kopf gehen lassen muss, wenn man die Modelle dann betrachtet und wie vermischt die unterschiedlichen Geschäftsbereiche dann auch in diesen Unternehmen sind.
Ja, spannende Betrachtung, ja. Aber eben, das ist ja nicht das einzige Thema bei Google, sondern da gab es ja auch wieder Gerücht rund um eine Akquisition, die wahrscheinlich in dem aktuellen Umfeld nicht ganz so einfach wäre.
Ja, müssen wir gleich mal diskutieren. Und zwar das, was durchgesickert ist, dass anscheinend Google in Gesprächen mit HubSpot sich befindet, um HubSpot zu kaufen. Na, HubSpot, für alle, die es nicht kennen, ist ein CRM, eine CRM-Plattform, könnte man sagen, für SMEs, also für kleine und mittelständische Unternehmen, wohingegen die großen Player wahrscheinlich eher so auf Salesforce unterwegs sind oder auf auch ein CRM-System, die zum Beispiel auch von Microsoft zur Verfügung gestellt werden oder auch Adobe. Also von daher, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Diskussion, die sich dann entfachen wird, wenn man jetzt sich anschaut, Antitrust. Also grundsätzlich sind natürlich die ganzen Big Techs unter großer Beobachtung und ihnen wird es jetzt bei der aktuellen Wettbewerbssituation oder auch den Leuten, die da in Hebel sitzen, also in den USA, Lina Khan, die ja bekanntermaßen ziemlich harten Reifen fährt, was Monopole und diese Themen angeht. Grundsätzlich ist es dort schwierig, eben jetzt solche Akquisitionen durchzubringen. Aber für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn Google die Akquisition hier argumentieren möchte, dann kommt es ja immer darauf an, was ist denn der Marktanteil? Und der Marktanteil im CRM-Bereich von Google und von HubSpot ist wahrscheinlich, wenn du jetzt diese ganzen anderen Player aufmachst, also Salesforce, Microsoft, Adobe, wahrscheinlich die größten, die dort so unterwegs sind, jetzt wahrscheinlich nicht so dominant. Also könnte sich für dieses Segment vielleicht durchaus die Option ergeben, dass Google hier eine Akquisition tätigen könnte.
Aber da ist immer wieder die Frage, ne, die ich mir immer mehr bei solchen Akquisitionen stelle, ist das die richtige Betrachtung? Ist es die richtige Betrachtung zu sagen, das Unternehmen ist in diesem Bereich noch nicht mal in der Nähe einer marktbeherrschenden Position, sondern dass man natürlich dieses ganze Ecosystem-Play, weil das ist ja letztendlich das, worauf sie alle spielen, auch wenn sie in diesem Bereich noch nicht federführend sind auf dem Markt. Es geht natürlich darum, die Kundinnen und Kunden allumfassend an sich zu binden. Ja, und da ist natürlich so ein CRM, und HubSpot ist bei weitem nicht nur CRM, weil HubSpot, und da könnte man wiederum anders argumentieren, verstärkt dann im Zweifel auch Googles Position auf dem Werbemarkt, weil HubSpot ja auch sehr stark diese Marketing-Perspektive ja auch vertritt. Es ist ja nicht nur ein CRM, sondern es ist ja letztendlich auch ein Newsletter, Website erstellen, Ads und so weiter. Also von daher kann man das meines Erachtens aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
Ja, plus könnte HubSpot eben gerade Google diesen Zugang ermöglichen zu einem Segment, was von Google bisher noch nicht so gut abgedeckt ist. Also gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, wenn man diese ganzen Ad-Sales und so weiter anschaut, dann ist es für Google natürlich viel lukrativer, sich auf große Unternehmen zu konzentrieren und die auf ihre Sales- und Marketing-Plattformen, ihre Services dort zu begeistern. Die mittelständischen Shops und kleineren Unternehmen, die so unterwegs sind, die eine gewisse Digitalisierungsaffinität haben, wie das halt klassisch dann die Kunden von HubSpot sind, die machen halt pro Kunden einen recht geringen Werbeumsatz, ja, im Vergleich zu den großen Playern, die Google dann so abdeckt. Und da ist es halt relativ ineffizient, diese Leute zu adressieren mit irgendeiner eigenen Sales-Mannschaft, weil jeder zusätzlich gewonnene Dollar von denen, wenn die Zeit von den Sales-Team auf die Großen investiert würde, wahrscheinlich einen wesentlich größeren Hebel hat. Also das könnte ja auch so eine der Argumentationen sein, dass man eben versucht, da diese Beziehung von HubSpot zu diesem Segment schon existiert, darüber halt effizienter dann diese Werbung verkaufen zu können. Und da kommt natürlich genau diese Fragestellung rein, Ökosystem Play, ja, also, weil da gibt's ja viele Beispiele und die hat Lina Khan ja auch immer rausgeholt, wenn sie eben zum Beispiel auch gegen Amazon argumentiert hat, dass sie halt gesagt hat, es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob Amazon jetzt tatsächlich die marktbeherrschende Stellung da im E-Commerce-Bereich allein hat. Aber dass Amazon halt andere Geschäftsbereiche nutzt, wie jetzt zum Beispiel in AWS, um sehr niedrige Preise durchzusetzen, wiederum im E-Commerce-Bereich und damit die Wettbewerber zum Teil eben Quersubventionierung zu betreiben und damit Wettbewerber aus dem Markt zu drängen im E-Commerce-Bereich durch Geschäfte, die sie in anderen Bereichen tätigen. Und da gibt's ja von Google genauso dieses Playbook. Ein Beispiel, an was ich mich noch erinnern kann, aus den frühen Tagen des Webs, wo Google damals Birchin gekauft hat, was ein Web Analytics Tool ist, was dann eben zu Google Analytics geworden ist. Das war damals ein Tool, was kostenpflichtig vertrieben wurde. Und so gab es eine ganze Reihe von Playern damals im Markt, Website Story, WebTrack und Co., die eine ganze Menge Geld dafür monatlich genommen haben. Und dann hat Google diese Akquisition getätigt und gesagt, ach ja, übrigens, ab sofort ist das Produkt gratis. Und was sie damit eben gemacht haben, ist, dass sie einen Zusatznutzen für alle Nutzer von Googles Ad-Plattform geschaffen haben, weil sie dann dieses ganze Tracking und Analytics quasi kostenlos hatten. Und damit haben sie ja wiederum ein anderes Produkt gestärkt und gleichzeitig diese ganzen Web-Analytics-Player ziemlich hart aus dem Markt gedrängt. Und jetzt könnte man sich überlegen, wäre das ein ähnliches Play, was sie jetzt hier mit HubSpot machen könnten, also quasi HubSpot kostenlos anbieten. Ich würde mich freuen, so für mein Unternehmen, was ich jetzt hier gerade unterstütze. Weil HubSpot ist ja schon ein super geiles Tool. Also ich liebe es. Also es ist wirklich, wirklich top. Und ja, das kostenlos dann zu nutzen, hätte ich nichts dagegen. Aber stellt sich genau die Frage, ist das ein Play, was dann eben durch die Quersubventionierung aus anderen Geschäftsbereichen einen unfairen Wettbewerb schafft und andere Player aus dem Markt drängt? Naja, mal schauen. Also wenn man sich die Reaktion der Börse anschaut, die Aktie von HubSpot ist, als dieses Gerücht aufkam, auch nur 7% nach oben gegangen. Also das zeigt schon auf, dass es der Markt auch nicht als super wahrscheinlich ansieht, dass das tatsächlich passieren wird, weil ansonsten hast du in der Regel, also für so eine Übernahme muss da halt so ein großer Player dann eher so ein Premium von 50% zahlen. Das heißt, wenn die Aktie jetzt nur einen 7% Jump gemacht hat, demonstriert es auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, die halt der Markt dem Ganzen beimisst. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt.
Ja, ich glaube, wer sich jetzt im Moment von den Kartellbehörden bei ihren Übernahmen keine Sorgen machen muss, ist halt Yahoo, ne? Ich glaube, die marktbeherrschende Stellung droht denen gerade in keinem Bereich. Und warum kommt Yahoo mal kurz an die Oberfläche, obwohl sie ja eigentlich längst in Vergessenheit geraten sind? Sie haben jetzt mal wieder eine tolle App übernommen, beziehungsweise Technologie, also Artifact, das ist die App von Instagram-Gründern, die sich auf so Personalisierung von News spezialisiert haben und die ich unfassbar gern genutzt habe. Und die ist ab dem 2. April nicht mehr nutzbar. Das ist sehr traurig. Und Yahoo hat ja aber auch nicht die App übernommen, also so, dass die App, wie gesagt, erstmal aus dem Markt ist, sondern die Technologie dahinter, um die eigenen KI-Fähigkeiten halt zu unterstützen. Und bin ich mal gespannt, weil vermutlich, wenn Yahoo das übernommen hat, heißt es, dass es irgendwo versinkt und eigentlich keinen Mehrwert generieren wird. Wir erinnern uns beide an unsere damals Lieblings-App. Wie viele Jahre her ist das schon? So 15 mindestens, als Delicious übernommen wurde?
Deswegen ist der Begriff App falsch, weil es noch nicht mal, da gab es noch nicht mal Apps, das war einfach nur eine Website und Delicious hatte damals, genau, Bookmarking, das war damals in diesen Tagen so ein großer Boom von lauter so Bookmarking-Tools, die dann aufkamen. Da gab es auch ein paar deutsche Player, die dort aufgepoppt sind, also das fühlte sich so an wie hier das Quick Commerce oder das Elektroroller-Game, das war damals dieses Social Bookmarking, was großer Hype war. Und Delicious war wirklich ein super Service und den hatte, ja, leider Yahoo dann irgendwann übernommen und dann ist halt gar nichts mehr passiert. Und da steckten viele Potenziale drin, die selbst ein Twitter nach irgendwie 20 Jahren nicht hinbekommen hat, irgendwie abzubilden. Also eine Automatisierung von Recommendations eigentlich und nicht nur. Und das fand ich das besonders Interessante eigentlich an Delicious, dass man mit vielen Umwegen, die man damals manuell selbst machen musste, aber sich selbst ein Feed zusammenstellen konnte von Leuten, die man als relevant identifiziert hat, über ähnliche Artikel, die sie auch bookmarken. Und das war für mich damals der beste Newsfeed, den ich je hatte. Also kein Unternehmen oder keine Anwendung, nicht mal Artifact, hat es hinbekommen, ein Feed mir dann so zur Verfügung zu stellen, der auch nur annähernd daran kam. Also Artifact ging schon am ehesten in diese Richtung, weil das natürlich dann jetzt hier algorithmisch gesteuert die ganze Geschichte war. Was ich damals bei Delicious gemacht habe, war halt noch sehr zu Fuß. Und das war für so einen Algorithmus, der dann automatisch generiert wird, fand ich schon sehr gut, was bei Artifact dort war. Also von daher war es auch, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, für mich eines meiner Favoriten-Tools, die ich für Newsreading so verwendet habe.
Nach Nuzzle, die damals auch abgeschafft wurden, von Twitter gekauft wurden. Ja. Also eigentlich wäre das so eine Mischung von Delicious, Nuzzle und Artifact, so das Perfekte. Sozusagen wurde das so unterschiedliche Eingänge kombiniert und so eine teilweise Möglichkeit eigener Kuratierung und dann auf der anderen Seite natürlich ja auch die algorithmische Empfehlung. Eigentlich hätte Pocket das sein können, aber die haben auch aufgehört, sich zu entwickeln.
Die sind ja von Mozilla irgendwann gekauft worden und seitdem passiert auch gar nichts mehr oder davor eigentlich auch schon nicht mehr, obwohl ich da eine ganze Menge Geld jedes Jahr zahle für. Aber das zeigt aber auch so ein bisschen, dass sich viele an diesem ganzen Thema News schon die Zähne ausgebissen haben und versucht haben, dort relevante Tools zu bauen. Die Tools erzeugen tatsächlich bei den Nutzerinnen und Nutzer auch einen Mehrwert, aber die Anzahl der Nutzer, exakt, ja. Und das finde ich die eigentliche Substory der ganzen Geschichte, die echt ernüchternd ist, weil News ja immer weniger eine Rolle spielt. Also wenn das meiste jetzt über Social Media Plattformen abläuft, da kann man ja sehen, dass Meta aufgrund dieser ganzen Probleme, die sie dann auch mit News hatten, jetzt dazu übergegangen ist, also einerseits so aus dieser rechtlichen Perspektive, wenn man sich zum Beispiel Kanada anschaut, ja, wo sie News komplett jetzt blocken aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen, die dort geschaffen wurden, dass sobald irgendwie Links zu irgendwelchen News-Sites gepostet werden, dass dann Zahlungen von Meta an diese News-Site fällig werden. Da hat sich Meta natürlich gesagt, ja, also warum sollte ich für etwas zahlen, was mir keinen Mehrwert bringt, weil wenn sie News ausschließen, sie nicht gesehen haben, dass das Engagement signifikant nach unten geht. Also von daher hat News, so traurig wie es ist, für sie gar keine Bedeutung, für die sie eine Zahlungsbereitschaft hätten, was in Konsequenz eben dazu führt, dass dort News nicht mehr stattfindet. Und das ist natürlich schon problematisch, weil wo läuft die Information der breiten Öffentlichkeit dann ab, wenn es halt nicht mehr die, ja, wie in Deutschland irgendwie öffentlich-rechtlich ist, wo die ganze Nation um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzt. Das ist natürlich extrem diffundiert. Und wo kommen dann eigentlich die News her? Und welches Manipulationspotenzial besteht hier natürlich auch, was, wie wir es vorhin beschrieben hat, dann natürlich auch von State Actors entsprechend ausgenutzt wird. Und klar, da hat sich für eine ganze Generation TikTok immer mehr zu dieser Newsquelle auch entwickelt. Aber ja, die Hintergründe sind ja auch dort bekannt. TikTok mit ByteDance, ein chinesisches Unternehmen, wenn wir gerade eben vorher berichtet haben, dass China ganz gezielt Wahlen versucht zu beeinflussen. Also die ganzen Schwierigkeiten, die dort so drin stecken. Also von daher ist es eigentlich, wäre es dringend erforderlich, dass es hier ein Tool gibt, was den Leuten hilft, relevante Artikel zu finden. Aber ja, das scheint als Geschäftsmodell echt schwierig zu sein.
Ja, aber wo wir bei Yahoo sind, da gab es ja auch Neuigkeiten rund um Marissa Mayer. Das klingt ja so nach irgendwie Anfang der 2000er. Yahoo auf einmal und Marissa Mayer.
Ja, das hatte, genau. Und Yahoo, Marissa Mayer und eine Bilder-App. Eine
Bilder-App.
Also das klingt auch so ein bisschen wie Anfang der 2000er und de facto sah die App auch so aus. Und zwar hatte Marissa Mayer, der Hintergrund, sie war ja eine der ersten Mitarbeiterinnen bei Google, hat das Unternehmen maßgeblich dort mit aufgebaut, so zumindest so ein bisschen natürlich die Story. Sie war eine der wichtigsten Management-Angestellten von Google, ist dort auch zu signifikanten Reichtum gekommen. Also ich habe mal gecheckt, diese Zahlen stimmen ja dann immer nicht immer, wenn du irgendwie so Networth-Search machst, das ist in der Regel ziemlicher Quatsch. Aber sie sollte mindestens so 700 Millionen auf der Seite haben, wahrscheinlich sogar Milliardärin. Aufgrund der Google-Pakete, die sie natürlich hatte, ist dann nochmal in Schlagzeilen gewesen, weil sie dieses rumkrebselnde Yahoo eben retten sollte. Und Yahoo hatte damals, als sie als CEO zu Yahoo wechselte, eh schon keiner mehr auf der Rechnung. Alle hatten Yahoo schon abgeschrieben. Deswegen hatten sich viele gewundert, warum macht sie das? Da gab es halt auch viele Diskussionen dann und dann dachte, okay, wenn es halt nicht, wenn nichts draus wird, dann hat sie auch nichts verbrannt, weil eh keiner erwartet hat, dass sie das Schiff nochmal umgedreht bekommt.
Das ist so wie Trainer werden bei HSV für die Fußballfans hier.
Glaube ich dir halt mal so. Aber das Problem war dann schon auch, die Diskussion, die rund um Yahoo und ihre Zeit dort aufkam, war, dass sie dort schon auch so einen eigenen Management-Stil an den Tag gelegt hat, der jetzt nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, und jetzt vergangene Woche ist eine App rausgekommen, die in ihrem neuen Unternehmen entwickelt wurde. Sie hatte vor ein paar Jahren schon ein Unternehmen gegründet, was Sunshine heißt. Und wenn du dir die Website von Sunshine anschaust, dann hast du wirklich so das Gefühl, irgendwie 2006 called und die ganze Ästhetik dieser Website, wenn man es Ästhetik bezeichnen kann, das ist wirklich ein...
Retro ist halt in, ne?
Also. Ja, aber nicht so ein Retro. Also das war schon... Okay, anyway, hinter Sunshine versteckt sich die Ambition, mit AI ganz neue User Experiences zu schaffen. Und das erste Thema, was sie sich rausgegriffen hatte, war Contact Management, also dass sich automatisch deine ganzen Kontakte immer updaten und so, ist ja ein zentrales Problem und so weiter. Und da war dann aber, die App hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, weil sie auch super buggy noch war. Also da sind ständig irgendwelche anderen Kontaktdaten dann drin gelandet und hin und her. Also da gab es viel Kritik. Jetzt die neue App soll ein zentrales Problem adressieren. Und das zentrale Problem, das Teilen von Bildern. Und da haben sich viele gefragt, okay, wessen Problem ist es und ist es wirklich ein Problem? Also das Problem, was dort aus der User Experience Perspektive diskutiert wird, ist, dass du halt mit Freunden zum Beispiel auf einem bestimmten Event bist und wir alle machen irgendwelche Fotos und dann danach, nach diesem Event, dann ist es ja immer ein Pain in the Ass. Also kannst du mir die Bilder schicken von dem Event? Ja, so zumindest wird es als Problem definiert. Ja, also kannst du mir die teilen? Schickst du mir die über WhatsApp? Wo finde ich die? Legst du irgendwie einen Cloud-Account an, wo du die hochlädst, dass ich dann an diese Bilder komme?
Wie ganz viel mehr Probleme, die nicht zu bewältigen sind, glaube ich. Ja.
Ja, eben, das war so die erste Fragestellung. Ja, ist es mehr so Vitamins or Painkiller? Für die meisten Leute wahrscheinlich, wie sich dann rausgestellt hat, doch eher Vitamins, also nice to have. Aber die Idee ist halt, dass dann über Geokoordinaten dann gecheckt werden kann, dass die ganzen Leute dort am gleichen Ort sind und darüber dann automatisch so eine Gruppe, wo diese Bilder dann reinfließen, generiert wird. Die Probleme, die damit alle so auftreten könnten, kannst du dir vorstellen. Da sind natürlich dann auch viele Bilder drin gelandet, die jetzt dort eher privater Natur waren, die dort nicht drin landen sollten.
Gerade bei so einem Festival, wo du das genannt hast, kann man sich da vorstellen, dass das viele Bilder sind, die nur für die private Nutzung gemeint sind.
Ich weiß nicht, ob so private Bilder, aber könnte durchaus passieren. Also von daher war das dort natürlich schon ziemlich challenging. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Tweet dann von Marissa Mayer gesehen und dachte, ah, interessant, mal wieder was von ihr zu hören. Und ich dachte echt, das muss irgendwie ein Scherz sein, weil sie hatte dann so Screenshots von dieser App drin. Die sahen wirklich aus wie irgendwie so Facebook 2006. Also so mini kleine Bildchen, die in irgendeinem Folder dann waren, wo ich dachte, gibt's da einen Designer auch von dieser App oder so? Und jetzt ist vergangene Woche ein längerer Artikel erschienen, der das beleuchtet hat und ja, Designer wurde tatsächlich irgendwie ein paar Wochen vor dem Launch gefeuert. Sie hat wohl ein ziemlich, wie man es von Yahoo auch schon kannte, ziemlich interessante Management-Style so an den Tag gelegt. Also könnt ihr euch gerne durchlesen, wir verlinken es. Ist einfach mal interessant zu sehen, weil sich dann natürlich eine Diskussion so auf Twitter auch drum entwickelt hat. Inwiefern solche Personen, die natürlich im Rahmen eines großen Erfolgs eines Unternehmens wie Google dort signifikante Management-Teilnehmer und Personen waren, die dieses Unternehmen halt vorangetrieben haben, wo sich die Leute fragen, hat sie tatsächlich jetzt so eine große Kompetenz oder war sie einfach nur zur rechten Zeit am richtigen Ort, so dass diese Diskussion sich dann drum entfacht?
Die Diskussion ist völlig überflüssig, weil wie sollst du das jetzt aus der Perspektive jetzt beurteilen? Und es kommen viele Sachen zusammen und ich meine, wie vielen Leuten, die irgendwann mal einen großen Erfolg irgendwo gefeiert haben, gelingt die Wiederholung dieses Erfolgs nicht aus ganz vielen Gründen. Ne? Also ich meine, die Chancen, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, ist verschwindend gering im Vergleich zu der Chance des Scheiterns. Von daher, ich weiß es nicht, interessiert mich die
Diskussion. Bin ich absolut nicht bei dir. Bin ich absolut bei dir. Bloß, wenn du bei Google quasi ein Product Design Team, also quasi definiert hast, wie Product Design funktioniert.
Ja, vor 20 Jahren. Und vielleicht hast du dich nicht weiterentwickelt. Ja? Kann ja auch sein. Ne?
Das scheint so ein bisschen der Fall zu sein. Also könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Wir verlinken den Artikel. Ist ganz, ganz interessant, weil dort wirklich eigentlich so aus den Interna von dem Team berichtet werden, sämtliche Sachen falsch gemacht werden, die man eigentlich so bei so einem Product Design falsch machen kann. Also mal schauen, wie es dort mit dieser App weitergeht, ob das zum Erfolg wird und ob es tatsächlich jetzt auch so ein Mega-Pain ist. Aber von diesen Unternehmen wegkommen, die jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, zu einem Unternehmen, was sicherlich eine große Rolle spielt, Amazon. Und da gab es auch große News vergangene Woche, und zwar zum Checkout. Und Amazon hatte ja schon vor mehreren Jahren so ein Programm gestartet, wo man einfach Walk-in, also in den Supermarkt reinlaufen konnte, und Walk-out, ohne jetzt bei einer Kasse diese Artikel, die man aus dem Regal genommen hatte, extra hätte abkassieren müssen. Und das war natürlich erstmal super Magic, ja. Also man hat dann diese Videos gesehen, die Leute spazieren dort einfach rein, werden irgendwie identifiziert, und vor allem wird auch automatisch identifiziert, welche Produkte die jetzt aus dem Regal genommen haben, welche sie vielleicht auch dann wieder zurückgelegt haben, sodass am Ende die richtige Rechnung dabei rauskommt, ohne dass sie irgendwo anstehen müssen und nerviges Kassieren dort erforderlich ist. Jetzt ist vergangene Woche bekannt gegeben worden, dass Amazon dieses Programm wohl einstellt und auch die Shops, eine überschaubare Anzahl, die das bisher angeboten haben, jetzt umgestellt werden zu einem Self-Checkout. Also das, wie man es natürlich auch hier in vielen Märkten kennt, dass die Kundinnen und Kunden selber dann das Kassieren dieser Artikel dann vornehmen und sie selber scannen. Also eigentlich wieder diese Barriere eingeführt wird, die jetzt gerade dort abgeschafft werden sollte. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, und in diesem Kontext ist das Interessante daran, wie diese Technologie funktioniert hat. Ja? Und natürlich war der Anspruch, und auch die Kommunikation, das funktioniert ja alles über Kameras und Sensoren, und das wird ja alles automatisiert ausgewertet. Jetzt hat sich rausgestellt, die Technologie war ja doch sehr menschlich unterstützt. Und zwar durch etwa 1000 Menschen, die in Indien saßen und tatsächlich sich diese Kamerabilder halt angeguckt haben. Ja. Also, was hier auch, also ne, da gibt's ja auch großes Over, ja. Ich muss ja auch sagen, wie häufig ist das halt der Weg, bis was automatisiert wird, wird das ja auch teilweise halt menschlich unterstützt, ja, also logisch, genau, Training und eben, du wirst ja auch am Anfang so eine menschliche Überprüfung halt einfach haben und so weiter, von daher überrascht mich jetzt wenig, aber natürlich ist es halt so ein großes Tamtam, gerade wenn du die Technologie so als Magic verkaufst, und dann stellt sich fest, die Magic sind irgendwie 1000 indische Mitarbeiter, ja. Aha. Von daher, ja. Also ich kann mir aber vorstellen, dass gerade, also ich meine, das Ganze kam noch vor generativen KI, ja. Und ich denke, jetzt mit den neuen Möglichkeiten wieder, die es gibt, ja auch bei Videoanalyse und so weiter, dass die vielleicht wieder zu diesem Thema halt zurückkehren und diese Automatisierung dann wieder möglich sein wird.
Ja, und das ist genau die Frage, die bei mir auch halt auch aufgekommen ist, ja. Also so wurde es halt überall berichtet, dass es anscheinend nicht so richtig skaliert und da halt die 1000 Inder sitzen, die dann die ganze Arbeit dort ausführen. Ich habe mich aber wirklich gefragt, ist das der wirkliche Grund, weswegen es eingestellt wird? Oder ist der Grund eigentlich ein anderer? Weil eben, wie du gerade gesagt hast, mit dem Update heutiger Technologien, also für mich ist vollkommen klar, dass es früher oder später möglich werden wird, das zu realisieren. Und am Anfang ist halt Training erforderlich, und das ist auch ein normaler Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass andere Sachen dahinter stecken, dass Amazon das jetzt eingestellt hat. Also, weil letztendlich Amazon ist ja jetzt auch nicht, ist halt ein Technologieanbieter. Also was wollen sie eigentlich mit so einem System? Und dieses System war ja auch intendiert, in anderen Läden eingeführt zu werden. Also sprich in Läden, in Retail-Stores, die nicht zu Amazon hinzugehören. Und dann würde Amazon über die Daten, die da generiert werden, welche Artikel werden gekauft, Retail-Media, lauter solche Geschichten, könnten sie da natürlich Geschäftsmodelle drauf aufbauen und auch die Zahlungsabwicklung und all diese Themen dann darüber Geld verdienen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich der größere Grund gewesen ist, dass sie halt gesehen haben, es gibt einfach nicht genug Läden, nachdem Amazon im Online-Bereich schon demonstriert hat, wie sie vorgehen, dass jetzt irgendwie ein Rewe hier in Deutschland sagt, ah cool, ich hole mir jetzt Amazon direkt in meinen Laden rein, um sie mich dann auch noch offline disrupten zu lassen. Da haben wahrscheinlich viele gesagt, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Und dass das vielleicht eher eine Rolle gespielt haben könnte, dass Amazon nicht gesehen hat, dass sie hier einen Weg finden, über die eigenen Shops hinaus, dieses System wirklich zu etablieren und sich dann halt die Frage stellt, ja, ist es sinnvoll, das überhaupt dann noch weiterzuführen? Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich der eigentliche Grund sein könnte.
Vielleicht. Es gibt ja auf jeden Fall auch andere Läden, die zumindest auf ähnliche Technologien setzen, also zumindest auf diese volle Autonomie. Also zum Beispiel gibt es ja in Deutschland die Tegut-Filialen, die völlig auch autonom laufen. Allerdings gibt es da auch, glaube ich, einen Self-Checkout. Also von daher, die funktionieren zwar ohne Menschen, aber jetzt nicht mit diesem reinen Walkout. Mhm. Und was ich aber dazu in der vergangenen Woche gelesen habe, dachte ich ja auch, ey, das kann man sich ja eigentlich nur in Deutschland ausdenken. Es gab jetzt ein Urteil, dass diese Läden nicht am Sonntag geöffnet werden dürfen. Mhm. Wegen dieses Sonntagshandelsverbot. Ja, wenn man sagen muss, what the fuck, ja, also was ergibt das halt für einen Sinn, ja, also und irgendwie ein Späti darf ja offen haben, weil es ist da so speziell reguliert werden, aber ein Laden, der im Zweifel ja auch ein besseres und gesünderes Produktteilangebot bietet als ein Späti, wo viele Leute da einfach mal kurz reingehen, wenn am Sonntag was fehlt, der darf nicht geöffnet werden, obwohl da keine Menschen arbeiten, ne? Also ich meine, was ist der Sinn dieses Gesetzes? Und da habe ich mich auch noch erinnert, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist ja auch schon irgendwie 10 Jahre her oder mehr, wo es da diese Diskussion gab, ob es auch ein Gesetz braucht, dass am Sonntag auch die Online-Shops zu haben. So, dass du quasi am Sonntag auch nicht bei Zalando einkaufen kannst oder sowas. So. Ja, und dann denkst du dir manchmal, erstmal wieder typisch deutsch mal überregulieren, ohne dass es irgendwie Sinn ergibt.
Ja. Wir kämpfen gegen die Verödung der Innenstädte, indem wir auch das Sonntagseinkaufsverbot online durchsetzen.
Genau. Amazon ist nicht der einzige sozusagen häufige Gast bei uns, genauso wie Apple und OpenAI, sondern auch diese Woche gibt's ja auch mal wieder was zu Tesla und somit ja auch zu den sonstigen elektrischen Autos oder Elektroautos. Und bei Tesla gab's ja auch schon seit einiger Zeit jetzt nicht so die beste Konjunktur, was ja auch sehr stark mit dem Verhalten von Elon Musk ja auch in Zusammenhang stand. Aber jetzt gab es tatsächlich mal die Information, dass das das erste Mal seit 4 Jahren der Fall ist, dass Tesla einen Rückgang bei den Lieferungen in dem vergangenen Quartal verzeichnet hat.
Ja, und da finde ich es immer interessant, sich mal den gesamten Markt noch mal ein bisschen anzuschauen, weil in der Vergangenheit oder in den vergangenen paar Monaten ist ja sehr stark dieser Narrativ aufgekommen. Also Beispiel in den USA mit dem Autovermieter Hertz, der seine ganze Elektroflotte wieder abgestoßen hat an Tesla-Autos, die auf dem Markt gedumpt wurden, was noch stärker dazu geführt hat, dass der ohnehin schon sich vollziehende Preisverfall, also dieser Wettbewerb, der im Elektrobereich dort existiert, noch weiter beschleunigt wurde. Also der Grund damals war ja, weil die Preise eh nach unten gehen, also deswegen auch der Wiederverkaufswert von diesen Elektroautos weiter nach unten geht und deswegen Verluste für auch so Autovermieter entstehen. Aber nicht nur für Autovermieter, sondern halt jeder Owner eines Elektroautos am Anfang, bevor er es besitzt, dazu angehalten ist, jetzt möglichst lang zu warten, bis er sich's kauft. Weil, ja, wenn die Preise im Monatsrhythmus um 10% nach unten gehen, dann ist man irgendwann bei Null angekommen. So etwa ist auch etwa die Preisentwicklung. Aber dann hat es halt keinen Anreiz, möglichst schnell sich ein Auto zu kaufen und der Wiederverkaufswert entsprechend auch negativ. Das war so das übergreifende Thema. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hatten dann natürlich auch viele der etablierten Automobilhersteller dann angekündigt, ihre Anstrengungen in diesem ganzen Elektromobilitätsbereich so ein bisschen zurückzufahren. Also es ist so ein bisschen das Narrativ entstanden, dass es jetzt eigentlich doch wieder Richtung Verbrennungsmotoren geht. Wenn man sich aber tatsächlich mal die Zahlen anschaut, ist das nicht wirklich zu halten, diese Argumentation. Und zwar haben wir eine ganz gute Statistik gefunden. Bei Bloomberg ist die rausgekommen vergangene Woche. Posten wir auch gerne einen Link, dass der Anteil der Verkäufe von Elektroautos auf weltweiter Ebene jetzt bei 20% angelangt ist. Das heißt, er ist nochmal kräftig gestiegen, auch in 2023. Also dieser Narrativ, dass jetzt hier irgendwie der Weg wieder zurückginge zu den Verbrennungsmotoren, der ist etwas an Haaren herbeigezogen. Man sieht natürlich, dass dieser extreme Wettbewerb, den man in China sieht, in China wohlgemerkt gibt es 129 Elektroautohersteller, also separate Companies, die alle Elektroautos bauen. Und das sieht man ja in China häufig, dass dann ein extremer Cutthroat-Wettbewerb existiert, der natürlich dazu führt, dass auch ein starker Preisverfall dann stattfindet. Sowohl was die Batterien dort hinter angeht, das hat man im Solarbereich ja genauso gesehen. Und jetzt kann man sich halt fragen, ist es halt schlecht eigentlich? Ja, oder ist es eigentlich gut für die ganze Transition Richtung einer umweltschoneren Ressourcenverwendung, also CO2-Reduktion, also der Verbreitung von Elektroautos, dass dieser Wettbewerb existiert? Die Frage ist natürlich, ob international dann die anderen Player überhaupt noch mit den chinesischen Playern konkurrieren können. Und da sind tatsächlich gewisse Fragezeichen angebracht. Also in der vergangenen Woche ist ja dann auch nochmal groß angekündigt worden, ein Auto von Xiaomi. Xiaomi kennt man so als ein Kopierer, ganz guter Kopierer von Apple Smartphones zum Beispiel. Ja, also die sehr günstig, sehr gute Smartphones auf den Markt bringen. Die haben es im Unterschied zu Apple tatsächlich geschafft, ein eigenes Auto jetzt auf die Straße zu stellen. Und das ist mehr oder weniger so eine Kopie von dem aktuellen Elektro-Porsche. Wohlgemerkt kostet der aber nur $30,000. Also extremer Kampfpreis. Und da wird man halt sehen, ob dann ein Tesla dort bestehen kann und wie sich dort natürlich auch die Margen dann entwickeln. BYD hat aber tatsächlich auch dann Rückgänge verzeichnen müssen. Also von daher ist Tesla da nicht das einzige betroffene Unternehmen. Mal schauen, wie dieser Shakeout sich dann dort aber entwickelt wird in dieser gesamten Elektromobilität. Sicherlich spannend. Und ein Preispunkt, das war dann auch noch ein Artikel, der von Reuters veröffentlicht wurde, dass Tesla jetzt wohl aufgegeben hatte, diese Strategie, ein super Niedrigpreisauto irgendwann auf die Straße zu stellen. Das war ja immer die Argumentation von Elon Musk, dass man mit teuren anfängt und nach dann über die Masse im Massenmarkt landet. Das hat er dann natürlich gleich dementiert und gesagt, nein, nein, da halten wir natürlich dran fest. Aber die Frage ist, BYD ist dort eigentlich schon angekommen. Die haben jetzt schon erste Elektroautos auf dem Markt, die einen Kostenpunkt von $10,000 haben. Also von daher ist die Frage, ob es dafür Tesla überhaupt noch braucht, diese Massenverbreitung von Elektroautos wirklich voranzubringen. Ja, spannende Entwicklung, was dort für eine Dynamik durch China getrieben sich abzeichnet. Wir posten dazu eine ganze Reihe von Hintergrundartikeln, die dort noch eine Rolle spielen. Und da die Zahlen von Tesla jetzt so schlecht waren, musste Elon Musk natürlich auch gleich sagen, dass jetzt die Robotaxis endlich rauskommen. Jetzt ist für August ein Event angekündigt, wo dann die Robotaxis erscheinen werden. Ich bin gespannt, was das sein wird, weil die werden ja auch schon lange angekündigt oder vielmehr wurde angekündigt, dass sämtliche Taxis oder sämtliche Teslas ja automatisch zu Robotaxis werden, weil sie Full Self-Driving sind. Ob das jetzt nochmal ein separates Auto ist, was dort rausgebracht wird oder dass dann mehr so, wie auch manche auf Twitter sich lustig machen, dann dieser Optimus-Roboter, der da rumtanzte bei der Vorstellung, dann einfach im Tesla reingefahren kommt und dass es Robotaxi ist. Wir werden es sehen.
Auf jeden Fall kriegen das paar andere Unternehmen den Robotaxis, ne? Die Uber Eats werden jetzt in, was war das, Phoenix oder Philadelphia? Ne, Phoenix, glaube ich, mit den automatischen Waymos quasi ausgeliefert. Und irgendwie letztens, was ja auch schräg war, habe ich auch noch von einem gelesen, dass autonome Roller halt rausbringen. Dann denke ich mir, okay, wie funktioniert das dann genau? Aber noch ein letztes Thema vielleicht, was wir auch noch mal kurz haben, das mal so ein bisschen anders ist als die Themen, die wir heute behandelt haben.
Exakt, und da geht es um Hacking und den Zusammenhang zu Open Source. Ich weiß nicht, ob du diese Grafik gesehen hast, die ist ja auch schon häufiger viral gegangen, wo du quasi so die Architektur des Internets siehst und du hast oben lauter solche Layer dort abgebildet und ganz unten im Füßchen drin ist dann so ein Excel-Spreadsheet, dass so das Internet aufgebaut ist. Mhm. Eine ähnliche Grafik gibt's für Open Source, dass man halt riesige Plattformen hat, große Technologie, Billionen, die umgesetzt werden und ganz unten im Fuß drin sitzt ein Developer in Indiana, der ein Open-Source-Projekt am Maintain ist. Und das ist tatsächlich der Hintergrund einer großen News, die für Riesenwellen vergangene Woche gesorgt hat. Und zwar hat ein Developer, ein deutscher Developer, der für Microsoft arbeitet, festgestellt, dass eines dieser Open-Source-Tools, die er nutzt, also er nutzt über Linux ein SSH, also das ist ein bestimmtes Protokoll für das sichere Transferieren von Dateien auf dem Server, dass hier eine Verzögerung irgendwie eingetreten ist. Und zwar von 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Da braucht man auch tatsächlich so ein Techie, dass jemand das auffällt. Und dann hat er sich gewundert, warum geht es 500 Millisekunden länger, als es sonst der Fall war. Und hat sich dann den Code dahinter angeschaut und hat dann eine merkwürdige Konstruktion identifiziert in einem Kompressionsprotokoll. Und er ist der Sache dann nachgegangen und was sich jetzt rausgestellt hat, ist wirklich, liest sich wie ein Krimi. Und zwar hat wohl ein Developer oder eine Developerin, man weiß es nicht, weil dem Namen kann man das nicht recht zuordnen, 2021 bereits angefangen, für diese Linux-Community bestimmte Entwicklungen zur Verfügung zu stellen, also dort Contributions zu machen und hat damit versucht, sich zunächst mal für einen anderen Entwickler, der sehr aktiv in dieser Community ist, so ein Fallback quasi aufzubauen, also ihm immer wieder zu helfen, bestimmte Sachen dort zu entwickeln und so weiter, sodass ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, dass dieser Contributor anscheinend verlässlichen Code zur Verfügung stellt. Und als es jetzt darum ging, dass dieser Linux Open Source Developer aus Mental Health Gründen etwas kürzer treten musste, dann bot es sich an, diese andere Person jetzt dort Code zur Verfügung stellen zu lassen und halt auch diesen Review-Prozess abschließen zu können. Und die Konsequenz davon ist, dass jetzt hier Backdoors in Linux eingebaut wurden, die jetzt die Möglichkeit gehabt hätten, sämtliche Server, weil Linux läuft auf den meisten Servern der Welt, zu kontrollieren und hier ein Backdoor zu haben. Also man geht davon aus, wie groß angelegt und über wie viele Jahre kontinuierlich diese Beziehung aufgebaut wurde, dass hier tatsächlich State Actors dahinter stecken. Man vermutet Russland, die dort hintersitzen könnten. Und ja, nur durch einen Developer, der sich jetzt gewundert hat, dass etwas 500 Millisekunden länger dauert, ist die ganze Sache jetzt aufgeflogen, bevor dieser Commit tatsächlich stattgefunden hat. Also dieses Backdoor, was dort eingebaut wurde, ist tatsächlich noch nicht in den Systemen gelandet, die auf sämtlichen Servern laufen. Aber das hätte jetzt unmittelbar bevorgestanden. Also da wird sich jemand auch, somebody will be fired in Russia oder in China. Man wird sehen.
Oder North Korea.
Das zeigt so ein bisschen die Anfälligkeit von solchen Systemen auch, die von einer großen Open-Source-Community dann irgendwie nur am Leben erhalten werden auch. Ja.
Das ist ja auch so eine der großen Kritikpunkten, wenn es darum geht, um Open Source große Sprachmodelle zum Beispiel, ja. Also gerade diese Sicherheitsproblematik, die im Zweifel nicht kontrolliert ist. Wobei man natürlich dem entgegenbringen kann, naja, das hätte ja auch in dem Unternehmen passieren können und könnte vielleicht auch nicht entdeckt worden sein, ja. Es ist halt immer so die große Frage, ja.
Klar, da haben wir auch schon häufiger berichtet, dass dort eben von Saudi-Arabien und so weiter dort ja genau. Mitarbeitende eingeschleust worden sind. Vielleicht hat man in solchen Unternehmen dann aber mehr Doppelspurigkeiten und Checkboxes und andere, die noch den sich gegenseitig kontrollieren müssen, als teilweise mit sehr engem Personalbestand kontrollierte Open-Source-Projekte.
Ja, die Idee bei Open-Source ist es natürlich, dass es da im Zweifel mehrere Leute gibt, die Möglichkeit haben, das zu entdecken, weswegen eigentlich die Sicherheit höher ist bei den Open-Source-Projekten, weil du eine große Community hast. Wobei, das hängt dann auch wieder von Software zu Software ab, wie groß die Entwickler- und Entwicklerinnen-Community rund um bestimmte Software halt ist. Also es wahrscheinlich haben wir nicht mehr die Zeit, um das heute bis zum Ende auszudiskutieren.
Ja. Ich meine, dass es jetzt entdeckt wurde, ist ja gerade eine Demonstration dessen, dass tatsächlich dann andere eben auch reinschauen können und sowas dann wiederum auffällt. Ja, aber ja, hätte auch anders aufgehen können und wer weiß, in wie vielen Fällen es auch anders ausgeht. Ja, das der Krimi, sehr interessant zu lesen, verlinken wir in den Shownotes. Und das soll es an den Themen heute gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
Ja, aber wir sind schon so weit fortgeschritten mit der Zeit, dass die dann nächste Woche kommt.
Wir schenken euch etwas Zeit, die wir jetzt mit den Themen so abgedeckt haben. Die Buchempfehlungen kommender Woche. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und Bewertungen. Sämtliche Links findet ihr wie immer über unsere Website zurückzurzukunft.de verlinkt und hören uns kommende Woche wieder.
Bis dann.